Ich lese den Predigttext und der steht in Apostelgeschichte 21, die Verse 17 bis 26. Da steht, als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie das hörten, und sagten zu ihm, Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen leben. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tu nun, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde haben. Die nimm zu dir und lass dich mit ihnen reinigen. Trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich lebst und das Gesetz hältst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, da haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von all dem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor Götzenopfer, dem Blut, vor Erstickten und Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer gebracht werden sollte. Amen. Ich bete. Allmächtiger Gott, ein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Amen. Es ist Pfingsten 57 nach Christus. Der Apostel Paulus hat nach Jerusalem gedrängt, obwohl er wusste, dass ihm Leiden bevorstanden. Er war mehrfach von Christen davor gewarnt worden, aber gebunden im Heiligen Geist hatte er seinen Herrn mehr geachtet als sein Leben. Der Herr Jesus hat ihm ja schon bei seiner Berufung vor 23 Jahren angekündigt, dass er das Evangelium auch vor Könige bringen würde. Also gelitten hat Paulus bis jetzt schon genügend, aber das eine hat er noch nicht tun können, das Evangelium vor Könige zu bringen. Und das wird sich jetzt in Jerusalem anbahnen, und zwar auf unvorhergesehene Weise. Also die Brüder in Jerusalem empfangen ihn herzlich, und die Apostel sind offenbar nicht da, denn Paulus und seine Begleiter werden von Jakobus empfangen und von den Ältesten. Also Älteste, das ist der Kirchenrat von Jerusalem. Paulus hat seine Delegierten dabei von den heidnischen Gemeinden, die er gegründet hat. Er hat auch das Geld dieser Gemeinden dabei, das sie gestiftet haben für Jerusalem. Und dann erzählt er ausdrücklich, was Gott getan hat durch seinen Dienst. Er sagt nicht, was er getan hat, er sagt, was Gott getan hat durch seinen Dienst. Der deutsche Name für Apostelgeschichte ist dann für sich nicht ganz korrekt. Lateinisch und Englisch heißt die Apostelgeschichte nur Acta, Acts, Taten, Aktion. Und damit sind die Taten des Herrn gemeint. So. Die Ältesten sind hocherfreut über die von Paulus berichteten Taten. Und sie sehen, ja, es muss wohl stimmen, denn das sind die Delegierten der heidnischen Gemeinden, die er gegründet hat. Ha, und sie sind da. Wir sehen es ja, dass es offensichtlich stimmt. Und sie loben Gott dafür. Aber sie haben auch Gerüchte gehört. Und die Gerüchteküche macht auch vor Christen nicht Halt. Auch nicht vor der Jerusalemer Urgemeinde. Und die Gerüchteküche bewirkt eine Kluft. Und was hören sie so einiges? Ja, sie hören einiges. Tja, das hören sie jetzt. Wenn man eine große Lüge erzählt und oft genug wiederholt, werden die Leute sie am Ende glauben, sagte der Minister Dr. Goebbels oder sein Führer Adolf Hitler. Und die mussten es ja wissen. Was die jüdischen Christen hier in Jerusalem gehört haben, das sagen aber Bekannte von ihnen, die meist auch Christen waren. Also da muss schon was dran sein. Und das trifft sie zutiefst im Herzen, dass sie alle eifrig das Gesetz von Mose halten, also die Ordnung von Mose. Sie sind richtige Zeloten, also dieses Wort Zelot steht da, und das war an für sich eine sehr radikale und eifrige Partei. Einer der Apostel von Jesus wurde mit dem Beinamen Zelotes benannt. Also sie sind eifrig. Ja, aber die Gerüchteküche sagt etwas anderes über ihn. Paulus soll verboten haben, die Kinder von jüdischen Christen zu beschneiden und nach der jüdischen Tradition zu leben. Das sagt die Gerüchteküche und viele glauben es. Also damals gab es viele Gerüchte, die geglaubt wurden. Die Götter kommen auf die Erde und tun dies und das. Göttervater Zeus zum Beispiel hat sich in Europa verliebt, der phönizischen Prinzessin, hat sich in einen Stier verwandelt und hat sie dann entführt und Liebe mit ihr gemacht im Land westlich vom Libanon. Und er hat, weil er sie so geliebt hat, hat er das Land westlich Europa genannt. Das wurde geglaubt. Und wir glauben es ja auch noch, oder? Wir nennen uns ja Europäer. Wir nennen uns nach der phönizischen Prinzessin. Also da muss schon was dran sein. Ja, von den Christen hieß es damals, dass sie Menschenfresser sind, dass sie geheime Rituale gesprochen haben wie esst, das ist mein Fleisch, trinkt, das ist mein Blut. Also Menschenfresser. Als dann das Christentum groß geworden ist und der Glaube flach, da gab es die Gerüchte über die Juden. Sie waren praktisch an allem schuld. Hat der Blitz eingeschlagen? Judenschuld. Gab es ein Erdbeben? Judenschuld. War das Wasser schlecht? Juden sind schuld. Gab es eine Katastrophe, schlechte Ernte und so weiter? Judenschuld. Immer die. Ja. Gerüchteküche, die galt auch heute. Es ist seit Jahrzehnten vom großen Reset die Rede. Das heißt, manche einflussreiche Menschen wollen die Wirtschaft der ganzen Erde herunterfahren, um dann noch mehr Macht zu haben. Und sie sind darauf bestrebt, alles herunterzufahren, Wirtschaft kaputt machen. Natürlich sollen auch die Juden dahinter stecken. Es gibt in manchen christlichen Gerüchteküchen auch die Gerüchte, dass die Impfung das Mahlzeichen des Antichristen sei. Ohne das Mahlzeichen kann man dann nicht mehr kaufen und verkaufen. Das stammt aus Offenbarung 13. Ja, das ist jetzt dann halt die Impfung. Und der Antichrist, das ist die Regierung. Gut, seit Jahrhunderten sehen die Christen Jahr für Jahr, also ich wiederhole das, Jahr für Jahr wird der Antichristus auch gesehen und seine teuflische Zahl 666. Also das steht tatsächlich auch in Offenbarung 13 und die Zahl 666 soll berechnet werden von denen, die Weisheit haben, denn die hebräischen Buchstaben haben auch Zahlenwerte und wenn man es dann berechnet, dann kommt der Name Nero heraus, der Kaiser war, also Cäsar Nero. Gut, aber das wird jetzt, seit Jahrhunderten wird das immer wieder gesehen. Etwas Dummes erzähle ich euch jetzt. Als ich 1998 eine gut einprägsame Telefonnummer für die Kirche wollte, da war ich bei der Telekom und war im Großraumbüro und habe mit ihnen über Telefonnummern gesprochen. Und sie haben mir die Telefonnummer 6666 angeboten. Und ich sagte dann etwas dumm, das ist zu viel Sex für eine Kirche. Und sie haben das natürlich falsch verstanden. Also das N bei 6, das haben sie nicht gehört. Gut, das war das, aber stimmt das mit dem Antichristen? Ist unsere Regierung der Antichrist, ist sie teuflisch? Also Paulus schreibt in Römer 13 etwas von der Regierung und zu der Zeit war Nero an der Macht und er schreibt, dass es keine Obrigkeit gibt, außer von Gott. Und dass sie Dienerin ist von Gott, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Gut, die Gerüchteküche, die brodelt und bezüglich Klimawandel brachte die NZZ, eine Qualitätszeitung, eine der wenigen, 1978 einen Artikel über die beginnende Eiszeit. Und wir Gymnasiasten reagierten darauf und riefen Freiheit für Grönland, nieder mit dem Packeis. Das könnten wir heute nicht mehr rufen. Ja gut, die Gerüchteküche brodelt, polarisiert, spaltet. Da muss doch was dran sein, sonst sagt man das nicht. Ja, der Kirchenrat in Jerusalem glaubt das nicht und er reagiert darauf. Paulus war Apostel für die Heiden. Das haben ihm die Apostel auch bestätigt, Galater 2,9. Er war aber auch den Juden ein Jude, das sagte in 1. Korinther 9. Und er hat versucht, ihnen absolut keinen Anstoß zu geben. Er hätte sein Leben gegeben, um Juden zu Christus zu führen, damit sie gerettet werden. Er schreibt in Römer 9,3, ich wünschte selber von Christus verflucht zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also er hatte Leid um sie. Er hat nicht gegen das Gesetz von Mose gepredigt, nicht verboten, dass die Judenchristen ihre männlichen Kinder beschneiden, nicht gefordert, dass die Judenchristen ihr Brauchtum aufgeben. Hat er nie gefordert. Und der Jerusalemer Kirchenrat weiß das. Und sie sagen auch, ja, die Heidenchristen, denen haben wir ja geschrieben, dass sie nicht das jüdische Brauchtum halten müssen. Es war an für sich alles klar, wenn da nicht die Gerüchteküche wäre. Und der Kirchenrat sagt jetzt dem Apostel, was er tun soll, damit er der Gerüchteküche eben das Maul stopft. Er soll nach dem mosaischen Gesetz für vier Männer, die ein Nazirea-Gelübde gelobt haben, die Kosten übernehmen. Sie raten Paulus zu tun, was er angeblich verbietet, also sich unter dieses mosaische Gesetz zu stehen. Das soll er ja verboten haben. Und das müssen alle sehen. Und die Fakten und die Taten, die sprechen dann mehr als Worte. Meistens jedenfalls, denn man kann das ja auch umdeuten. Paulus tut, was der Kirchenrat ihm sagt. Und das wirft die erste Frage auf, ob er ein Glaubensverräter ist. Und die zweite Frage ist die, ob das, was der Kirchenrat da rät, guter Rat ist. Denn was Sie damit wollen, das funktioniert dann nicht so, wie wir in den folgenden Kapiteln sehen. Zur ersten Frage, ist er ein Verräter des rechten Glaubens? Also den Galatern hat er geschrieben, dass sie sich nicht beschneiden lassen sollen. Galater waren keine Juden. Den Kolossern schreibt er, und da nimmt er die Beschneidung und vergleicht sie mit der Taufe. Er schreibt ihnen in Kapitel 2, in Christus seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des sündigen natürlichen Menschen in der Beschneidung des Christus, der mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an Gottes Kraft, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und eurer unbeschnittenen Gesinnung, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ja, was sagt er da? Er sagt das zuerst an die Kolosser, und das sind Griechen. Ja, und formal hat die Taufe die Beschneidung ersetzt. Allerdings ist die Taufe ohne rechten Glauben unnütz. Ihr seid mit Christus auferstanden, also bitte, und ihr seid in Christus beschnitten, also ihr tut nicht, was ihr wollt, ihr tut das, was Christus will. Ja, die Taufe, die nützt gar nichts, wenn nicht ordentliche Glaube dazu kommt. Allerdings nützt den Juden das Halten der Gebote auch nichts. Denn wie wir am Anfang vom Gottesdienst bemerkt haben, die zu erfüllen, die kriegen wir nicht hin. Ihnen zu folgen, ja, das geht, aber sie erfüllen, das geht nicht. Also die Juden können sich nicht durch das Halten der Gebote, die den Himmel verdienen. Das können Christen auch nicht. Einer hat den Himmel verdient, indem er die Gebote und das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Das ist der Herr Jesus Christus. Also, da geht nichts. Und wenn ich das so sage, dann ist es einfach das. Das hat Paulus den Heiden gesagt. Und er hat sich auch um die Juden gekümmert. Und für alle gilt, für Juden und Heiden, Christen, aus Dank hältst du die Gebote. Nicht, weil du da Punkte sammeln kannst oder dich in den Himmel hinaufarbeiten kannst. Aus Dank. Und wenn ich am Anfang des Gottesdienstes eben Gottes Gesetz oder Gebote verkünde, und wir hören die 10 Gebote, dann zeigt Punkt 1 eben genau das. Wir sind an für sich elend und verloren. Wir sind wirklich verloren, denn mit uns, mit unserer Gesinnung und unserem Fleisch, wie die Bibel das sagt, da ist nicht viel Staat zu machen. Paulus sagt es auch in Römer 7, da ist nichts Gutes in uns. Aber in Punkt 2, da weiß ich, und ihr habt es gehört, ich weise auf Galater 3, 24. Das Gesetz oder die Gebote, die treiben uns zum Herrn Jesus Christus hin. Denn er hat sie erfüllt. Nicht nur für sich selbst, nicht nur für Gott, sondern eben auch für seine Erlösten. Gut. Und wie sollen wir ihm das danken? Indem wir ihm folgen. In den 10 Geboten. Das ist es. Also das ist auch die Nachfolge des Herrn. Und wer hat diese 2 Stellen geschrieben, die uns die Sünde zeigen durch das Gesetz und die uns zu Christus treiben? Das hat Paulus getan. Er hat das gezeigt. Also er hat schon eine rechte Theologie, schon eine gute Lehre, und die steht nicht gegen Gottes Wort. Dass die Judenchristen ihr Brauchtum, ihren Ethos und ihr Gesetz beibehalten können, solange es nicht von Christus abwendet oder ihn klein macht, hat der Apostel auch selbst gelebt. Er selbst hat dieses Nazirea-Gelübde, das in 4. Mose 6 beschrieben ist, schon abgelegt. Und das zeigt uns Apostelgeschichte 18. Da hat das offensichtlich gehalten. Dieses Gelübde, das da im mosaischen Gesetz verankert ist, das schreibt vor, wenn du ein Gelübde halten willst für eine gewisse Zeit, dann trink keinen Wein und lass dir die Haare wachsen. Und erst nach Ablauf des Gelübdes kannst du dir die Haare wieder schneiden, und du gehst dann als Bestätigung, dass du dieses Gelübde gehalten hast, zum Priester, und der bringt ein Opfer dar. Das ist so ausgeführt in 4. Mose 6. Ja, aber hier geht der Apostel jetzt noch einmal mit den vier Männern, die eben dieses Gelübde auch gehalten haben, in den Tempel, lässt sich reinigen, bezahlt das Tieropfer. Warum tut er das? Um der Gerüchteküche das Maul zu stopfen, damit man sieht, ich bin nicht gegen diese mosaischen Gebräuche für Juden. Ich bin nicht dagegen. Jetzt der Gerüchteküche. Kleiner Einschub, also Jesus wird immer mit langen Haaren abgebildet, obwohl 1. Korinther 11, 14 sagt, lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt? Vielleicht vermutete man in den Abbildungen eben auch, dass Jesus sein Nazirea-Gelübde abgelegt hat. Aber dagegen sprechen die Evangelien, denn er hat Wein getrunken und er wurde von den Gegnern sogar als Säufer bezeichnet. Also nein, er hat das Nazirea-Gelübde nicht abgelegt. Und ihr seht an der Wand eines der teuersten Bilder der Welt. Es ist von Da Vinci, Salvator Mundi, Retter der Welt. Und es gibt natürlich da auch die Gerüchte. Der sieht doch aus wie eine Frau. Hat er eine Apostelin? Oder war es Maria Magdalena oder wer auch immer? Egal wie. Seine langen Haare könnten ein an den Haaren herbeigezogenes Gerücht sein. Wir wissen nicht, wie der Herr Jesus aussah. Zurück zu Paulus. Er ist kein Glaubensverräter, sondern stellt sich, und damit die Jerusalemer Gemeinde nicht zerbricht, unter das Tempelgesetz, obwohl das am Schwinden war, denn er hat ja gelehrt, so wie der Herr Jesus das auch gesagt hat, die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also der alte steinerne Tempel, und die Ordnung war am Schwinden. Aber er stellt sich jetzt trotzdem noch einmal genau darunter, damit die Gemeinde nicht zerbricht, damit die Gerüchteküche sie nicht spaltet. Zweiter Punkt, war das ein guter Rat des Jerusalemer Kirchenrats? Er funktioniert ja nicht, sondern Paulus wird dann verhaftet und eingesperrt. Ja, es war ein guter Rat, auch wenn es nicht so gekommen ist, wie sie es gedacht haben. Aber die Gemeinde erlebt schon, dass er im Tempel ist und dann verhaftet wird und sie können dann auch sehen, dass er nicht gegen die jüdischen Gebräuche ist. Und vor allem das geht jetzt langsam in Erfüllung. Paulus soll ja das Evangelium auch vor die Könige bringen. Und genau dazu führt das. Schluss. Die Gerüchteküche köchelt eigene Gerichte. Aber nur Gottes Gesetz und Evangelium ist zu genießen. Amen.